Schätzenswert. Kunst und Gesellschaft. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Reihe Schätzenswert. Kunst und Gesellschaft. Heute sprechen wir über Menschenrechte. Dieses Gespräch findet im Rahmen der von der Österreichischen Gesellschaft für politische Bildung geförderten Seminarreihe Wir prägen Zukunft, Stärkung politischer Partizipation für universell gültige, unveräußerliche und unteilbare Menschenrechte statt. Dazu habe ich eine spannende Gesprächspartnerin eingeladen. Frau Johanna Blimlinger vom Ludwig-Boltzmann-Institut für Grund- und Menschenrechte. Frau Blimlinger, starten wir ganz grundlegend. Was macht das Ludwig-Boltzmann-Institut für Grund- und Menschenrechte?
Ja, das Ludwig-Boltzmann-Institut für Grund- und Menschenrechte ist das größte Forschungsinstitut in Österreich, das sich eben speziell mit Grund- und Menschenrechten beschäftigt. Unser Anspruch ist es, wissenschaftlich fundierte Forschung zu machen, die aber zugleich praxisrelevant ist. Das heißt, wir analysieren rechtliche, gesellschaftliche Herausforderungen nicht nur theoretisch, sondern wir entwickeln auch Wissen und Empfehlungen, die in Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft genutzt werden können. Ein ganz wichtiger Aspekt unserer Arbeit ist unsere Interdisziplinarität. Das heißt, bei uns arbeiten Menschen aus unterschiedlichen Fachrichtungen zusammen. Natürlich vor allem auch aus den Rechtswissenschaften, aber eben auch aus der Politikwissenschaft, aus Sozialwissenschaften oder aus der internationalen Entwicklung. Und ich denke, dass das gerade bei Menschenrechtsthemen sehr wichtig ist, weil diese Fragen, die sich da stellen, ja oft nicht nur eine rechtliche Dimension haben, sondern eben auch soziale und politische Fragen berühren. Wir arbeiten in Österreich, aber auch international und derzeit in 6 Themenbereichen, die auch ganz schön zeigen, was Grund- und Menschenrechte so alles sind. Wir arbeiten in einem Team zu Asyl und Migration. Wir haben eine Programmlinie Menschenwürde und öffentliche Sicherheit. Wir arbeiten zu Nachhaltigkeit, Entwicklung, Wirtschaft und Soziales. Wir haben ein Team, das sich mit Rechtsstaatlichkeit und Reform des öffentlichen Sektors beschäftigt. Dann gibt es so ein allgemeines Menschenrechtsteam, das heißt, die machen all das, was in den anderen Teams keinen Platz findet. Und ich persönlich arbeite in der Programmlinie Ungleichheit und Antidiskriminierung. Wir beschäftigen uns eben mit Fragen zu Gleichstellung, Gerechtigkeit, Antidiskriminierung, zum Thema Geschlecht, aber auch anderen Persönlichkeitsmerkmalen, also zum Beispiel ethnische Zugehörigkeit, Alter, sexuelle Orientierung. Gerade machen wir auch einiges im Bereich Behinderung. Und was vielleicht da noch interessant oder für mich auch wichtig ist, ist, dass wir hier einen intersektionalen Blick haben. Das heißt, wir verstehen, dass Menschen nicht nur aufgrund eines Merkmals oder einer Situation Benachteiligung erfahren können, sondern dass es eben so Schnittstellen gibt, wo vieles zusammenkommen kann, auch unterschiedliche Gleichheiten aufgrund unterschiedlicher Merkmale. Und da beschäftigen wir uns damit, wie eben solche Strukturen, strukturelle Diskriminierung auch wirksam bekämpft werden kann und wie Recht und Politik darauf auch noch reagieren müssen.
Ich habe auf Ihrer Website das Projekt Right Cities gesehen. Können Sie uns kurz erklären, worum es dabei geht?
Gerne, genau. Das ist ein EU-gefördertes Projekt gewesen, das jetzt 2 Jahre gelaufen ist und haben wir gerade im Mai 2026 abgeschlossen. Das Right Cities-Projekt baut auf der Idee der Menschenrechtsstadt auf. Das heißt, die Idee da ist, dass Menschenrechte sehr oft vor allem mit Nationalstaaten und internationalen Institutionen verbunden werden. Aber in der Realität ist es ja so, dass ganz viele Entscheidungen, die unser alltägliches Leben prägen, auf kommunaler Ebene getroffen werden. Das heißt, Städte und Gemeinden gestalten ganz konkret, wie Menschen Zugang zu Wohnen, zu Bildung haben, wie sie soziale Leistungen erhalten, Fragen zur Teilhabe oder Mobilität werden auch auf dieser städtischen Ebene oft behandelt. Und in dem Sinn sind sie Städte, Gemeinden sind wichtige Akteurinnen beim Schutz und bei der Umsetzung von Menschenrechten. Und eine Menschenrechtsstadt ist dann also eine Stadt, die sich ausdrücklich daran orientiert, Menschenrechte in ihre Politik und ihre Verwaltung zu integrieren, als Handlungsmaßstab, nicht nur als abstraktes Bekenntnis. Und wir glauben, oder auch dem Projekt liegt der Gedanke zugrunde, dass Städte das auch deshalb besonders gut können, weil sie eben den Menschen, um die es ja am Ende geht, wenn wir über Grund- und Menschenrechte sprechen, näher sind als oft die nationalen Ebene. Das heißt, sie kennen konkrete Anliegen, Probleme, Herausforderungen und können auch oft schneller reagieren. Ganz konkret in dem Projekt haben 5 europäische Städte, darunter eben Wien, aber auch Lund, Utrecht, Gdansk und Sopot, daran gearbeitet, die EU-Grundrechtecharta stärker in ihre kommunale Arbeit zu integrieren. Also da ging es um Kapazitätsaufbau, aber vor allem auch darum, dass sich die Städte untereinander austauschen und herausfinden, wie können wir Grund- und Menschenrechte in unserer Arbeit stärken. Die Grundlage war eben die EU-Charta der Grundrechte, das ist dieses zentrale Grundrechtsdokument der EU, ein besonders modernes Grundrechtsdokument, das neben den, ich sag mal, klassischen Rechten, die man so kennt, auch solche enthält, die auf, ich sag, neuere gesellschaftliche, technische Veränderungen reagieren. Also es ist ganz klar das Recht auf Datenschutz zum Beispiel drinnen oder auch das Recht auf eine gute Verwaltung, aber auch der Bereich zum Beispiel Bioethik ist erfasst. Und vielleicht noch eine abschließende, ganz spannende Beobachtung auch für mich gewesen ist, dass eben diese Städte da in diesem Projekt zusammengekommen sind und an ganz unterschiedlichen Punkten gestartet sind. Das heißt, zum Beispiel die Stadt Wien ist seit über 10 Jahren Menschenrechtsstaat. Es gibt ein dezidiertes Menschenrechtsbüro. Es gibt also sehr starke Strukturen. Und andere Städte, die in dem Projekt teilgenommen haben, waren am Anfang, haben gerade erst aufgebaut, diese Strukturen. Und da war auch dieser Austausch einfach, glaube ich, sehr, sehr wichtig für die Städte, mit voneinander zu lernen, aber eben auch in beide Richtungen. Also auch eine Stadt, die das schon lange tut, was kann ich noch einmal neu denken und neu lernen von anderen Städten, die da gerade erst beginnen.
Und wie kann man sich die Zusammenarbeit zwischen Städten, Forschung und der Zivilgesellschaft konkret vorstellen? Können Sie uns da ein paar Beispiele geben?
Genau, also wichtig, glaube ich, hier zu sagen ist, dass wir am Institut, am Ludwig-Boltzmann-Institut für Grund- und Menschenrechte, unsere Arbeit da jetzt sozusagen, also das ist keine Einbahnstraße, es ist nicht, wir produzieren Wissen und die Städte setzen es um, sondern das war so gestaltet als partnerschaftlicher Prozess, in dem auch unterschiedliche Perspektiven zusammenkommen. Das heißt, die Städte bringen Erfahrungen aus der Verwaltungspraxis ein, also darüber, wo liegen die Herausforderungen im Alltag, im Arbeiten in dieser Stadt. Auch die Zivilgesellschaft war teilweise eingebunden, die wiederum die Lebensrealitäten der Menschen kennt und auf Probleme oder blinde Flecken aufmerksam machen kann, die Institutionen oft gar nicht kennen. Und die Forschung kann dann dabei unterstützen, diese Erfahrungen eben zu systematisieren, auch menschenrechtlich einzuordnen und daraus dann Instrumente oder Lösungsansätze zu entwickeln. Das heißt, ein ganz wesentliches Prinzip ist hier die Partizipation, die eben nicht nur eine von vielen Methoden ist, sondern einfach ein Kernelement auch eines sogenannten menschenrechtsbasierten Ansatzes. Das heißt, die Idee ist, Menschenrechte betreffen Menschen und diese, die von diesen Entscheidungen oder von Prozessen, Strukturen betroffen sind, sollen auch mitwirken. Das heißt, wer betroffen ist, verfügt ja auch oft über gewisses Wissen oder Erfahrung, die von außen gar nicht sichtbar ist. Und das hat dann natürlich auch praktische Vorteile, weil eben Bedürfnisse, Herausforderungen besser verstanden werden können, insbesondere wenn es Gruppen betrifft, die sonst wenig gehört werden. Und dadurch können auch Lösungen entstehen, die näher an diesen tatsächlichen Lebensrealitäten sind. Das heißt, im Right Cities Projekt waren das auch eben die Städte. Es waren jetzt nicht unbedingt einzelne Personen aus den Städten, aber die Städte selbst haben gesagt, wir wollen unsere Arbeit stärken, unsere menschenrechtliche Arbeit stärken. Und wir haben sozusagen zugehört, was sind die Herausforderungen, was sind die Probleme, wo funktioniert es auch gut, wo könnt ihr schon gut voneinander lernen, um so bessere Lösungen und bessere Outputs zu entwickeln. Das heißt, an dieser Schnittstelle, glaube ich, gerade in der Menschenrechtsarbeit entsteht oft sehr viel, viel Tolles, wenn man eben Praxis und jene, die es betrifft, zusammenbringt mit denen, die dazu arbeiten, dazu forschen.
Ja, okay. Ich möchte das Thema jetzt in einen persönlichen Bezug stellen, und zwar, was kann jede und jeder Einzelne tun, um Menschenrechte im Alltag zu stärken?
Ja, also ich finde es wichtig zu sagen, Menschenrechte zu verwirklichen, ist nicht alleine Aufgabe des Einzelnen. Vielleicht ist das eh klar, aber für mich ist es auch wichtig zu betonen, dass die meiste oder die große Verantwortung bei Institutionen, bei Staaten oder bei politischen Strukturen liegt. Das heißt, Menschenrechte dürfen auch nicht so etwas werden, dass man auf sein individuelles Wohlverhalten reduziert. Gleichzeitig heißt es natürlich nicht, dass der die Einzelne nicht einen Beitrag leisten kann. Und in meiner Auffassung von meiner Idee beginnt das oft mit Aufmerksamkeit und Reflexion. Also sich in einem ersten Schritt auch mal bewusst zu machen, dass wir alle aus einer bestimmten Perspektive auf die Welt schauen und alle auch unterschiedlich in dieser Welt positioniert sind. Das heißt, da spricht man von Positionalität. Unsere Erfahrungen, unsere soziale Position, Hintergrund, all das beeinflusst, wie wir die Welt wahrnehmen und was wir vielleicht auch übersehen. Und wer sich dieser eigenen Perspektive bewusst wird, kann auch offener dafür werden, andere Erfahrungen wahrzunehmen. Das heißt, das kann dann heißen, zuzuhören, wenn Menschen von Unrechtserfahrungen oder Diskriminierung berichten, auch wenn man diese Erfahrungen selbst nicht gemacht hat. Und es kann auch heißen, dass man so sein eigenes Wissen erweitert, das eigene Verständnis auch von Unrecht, von Machtunverhältnissen erweitert und auch immer wieder hinterfragt. Ein zweiter Punkt ist, dass Menschenrechte eben nicht nur als große politische Themen gesehen werden, sondern eben auch in kleinen Situationen da sind und man da aufmerksam werden kann. Das kann zum Beispiel man darin sehen oder da kann es darum gehen, wie sprechen wir über andere? Wo widersprechen wir vielleicht auch mal menschenrechtsfeindlichen Aussagen? Wo achten wir auch in kleinen Situationen auf Teilhabe, darauf, dass Menschen dabei mitgenommen werden und nicht ausgeschlossen werden? Und ein dritter Punkt ist, dass man natürlich vorhandene Handlungsspielräume nutzen soll. Das kann je nach Rolle ganz unterschiedlich aussehen. Das heißt, man kann als Nachbarin zur Menschenrechtsverfechterin werden, als Lehrperson, als Verwaltungsmitarbeitende, als Arbeitgeberin. Also sozusagen, wir haben alle ganz unterschiedliche Rollen, meist auch mehrere Rollen in einer Person, wo wir, denke ich, auch in alltäglichen Entscheidungen Grund- und Menschenrechte mitdenken können. Wobei ich auch hier wieder ergänzen will, dass wir natürlich nicht alle gleich viel Verantwortung übernehmen können oder auch die gleichen Möglichkeiten haben, hier etwas zu beeinflussen. Das hängt natürlich wiederum auch mit Position, Ressourcen etc. ab.
Verstehe. Abschließend würde ich gerne noch wissen, warum ist es gerade heute wichtig, dass wir uns alle aktiv mit Menschenrechten beschäftigen?
Ja, es ist, denke ich, gerade jetzt wichtig, weil Menschenrechte nicht etwas sind, was wir einmal erreicht haben und dann für selbstverständlich halten können. Sie stehen zwar in Verfassungen, in internationalen Verträgen, aber sie müssen immer wieder neu ausgelegt, sie müssen verteidigt und auch weiterentwickelt werden. Menschenrechte sind immer Gegenstand von gesellschaftlicher Aushandlung, wie wir beispielsweise Freiheit und Sicherheit ins Verhältnis setzen, wie wir Gleichheit verwirklichen oder wie wir auch auf immer neue Herausforderungen, sei es jetzt Digitalisierung, gerade aktuell natürlich die Frage zu Fragen zu künstlicher Intelligenz, aber auch die Klimakrise, wie wir auf das alles reagieren, das sind menschenrechtliche Fragen oder zumindest haben sie eine menschenrechtliche Komponente. Wir erleben aber eben gleichzeitig gerade auch, dass manches, das lange selbstverständlich galt, weniger stabil ist. Also wir sehen einen Druck auf rechtsstaatliche Prinzipien, auf demokratische Institutionen, auch der Schutz von Minderheiten ist unter Druck. Und das betrifft jetzt nicht nur sozusagen andere Teile der Welt, sondern hier in Europa und auch im nationalen, im gesellschaftlichen Diskurs. Das heißt, Menschenrechte werden zunehmend auch kritisiert und in Frage gestellt. Manche empfinden sie als zu abstrakt oder zu weit entfernt von ihren Lebensrealitäten, von ihren konkreten Lebensrealitäten. Und ich denke, diese Kritik sollte man durchaus ernst nehmen, gerade wir, die täglich mit diesem und zu diesem Thema arbeiten, nicht um Menschenrechte dann zu relativieren, sondern um besser zu erklären, warum sie relevant sind und was sie ganz konkret mit unserem Leben zu tun haben. Und vielleicht gehört noch das auch dazu, nämlich die Spannungen auszuhalten. Also Menschenrechte liefern nicht immer einfache Antworten. Und es braucht oft schwierigere oder tiefergreifende Abwägungen und auch die Bereitschaft, eben unterschiedliche Perspektiven auszuhalten und ernst zu nehmen. Und gerade deshalb sollten auch Menschenrechte nicht nur ein Thema für Expertinnen sein. Letztlich geht es darum, dass Menschenrechte, denke ich, davon leben, dass sie nicht nur in Rechtstexten existieren, in irgendwelchen Verträgen, sondern dass sie die Menschen kennen, dass sie sie auch einfordern, dass sie sie verteidigen und in gewisser Weise mit Leben erfüllen.
Fein, das sind schöne Abschlussworte. Vielen Dank für das spannende Gespräch und die Einblicke in Ihre Arbeit. Danke auch Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei unserer Podcast-Reihe Schätzenswert, Kunst und Gesellschaft. Bleiben Sie interessiert und neugierig. Schätzenswert, Kunst und Gesellschaft.